Mich bewegt heute etwas. Es gibt in der Bibel ganz krasse Gegensätze. Diese Gegensätze haben die Eigenschaft, dass man sie nicht zusammenbringen kann. Der größte Gegensatz in der Heiligen Schrift ist Gott und der Teufel, sein großer Gegenspieler, der am Schluss die völlige Niederlage hinnehmen werden wird und muss. Das ist zwingend von Gott vorgegeben. Genauso sagt die Bibel, es ist vollkommen unmöglich, dass es zusammenkommt, Licht und Finsternis. Das ist natürlich ein Problem. Die Bibel sagt, der Mensch schafft es immer wieder, aus Licht und Finsternis Dämmerung zu machen, steht im Jesaja, und die wird ihn zum Fallstrick. Und dann gibt's was Drittes, und das möchte ich heute Morgen in den Raum stellen. Mein Wille und der Wille Gottes, die kriegt man auch nicht zusammen. Vielleicht muss ich besser formulieren, mein Eigenwille und Gottes direkter Wille kriegt man auch nicht zusammen. Aber ich möchte uns zuerst etwas zeigen und dann müssen wir einfach drüber nachdenken, warum diese Herrlichkeiten bei uns nicht geschehen. Warum es so schwer oft für einen Gläubigen ist, geistlich zu wandeln, im Herrn zu dienen, im Sieg zu leben, warum das so schwer ist. Ich lese uns zuerst ein paar Bibelstellen, die diese vollkommene, wunderbare Erlösung vom Herrn Jesus uns darstellen. In Römer 3, Abvers 23 sagt die Bibel, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer oder Sühnedeckel bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung, könnte man auch übersetzen, Waffenstillstand, übte, um seine Gerechtigkeit in der letzten Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nur zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird. Ohne Werke des Gesetzes. Das ist doch wunderbar. Wenn man das sieht, die Bibel sagt, du brauchst nicht mehr hier versuchen, wie es ja im Katholizismus ist, dass du verzweifelt Werke tust. Er hat alles getan. Hebräer 10, 10 und 14. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Die Bibel sagt, ein vollkommenes Opfer, das unwiederholbar ist und das vollständig wirkt. Epheser 2, 4 bis 8. Vielleicht eine der schönsten Darstellungen, die es gibt. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Dann Epheser 2, 6, nochmals. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Ein Teil vom Gläubiger ist in den himmlischen Regionen. 1. Korinther 12, 18. Auch ein ganz zentraler Punkt. Ich lese aber zuvor noch 13, da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist oder mit einem Geist, wie man es übersetzt. Und dann sagt es in Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, durch das, was wir vorher gelesen haben, wie er gewollt hat. Die Beschreibung aller dieser Bibelstelle ist nicht so, dass sie sein könnte, sondern es sind Tatsachen. 1. Petrus 4, 10 geht die Bibel wieder weiter. Das sind ja nur Beschreibungen, was wir haben, was für gewaltige Erlösungen da sind. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Da steht nicht, du sollst drum bitten, sondern du hast es empfangen. Das ist alles da. Römer 12, 3. Genauso geht hier die Bibel hin und sagt, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich habe ein Maß des Glaubens. Ist nicht alles da, alles fertig. Da brauchen wir nicht drum beten um diese Dinge, die ich gelesen habe, die sind da. Genauso Epheser 1, 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Jeder Segen, alles ist in Christus da. Epheser 1, 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In dem seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir haben ein Pfand, das uns in den Himmel bringt. Kolosser 1, 13. Eigentlich musst du über jede oder müsstest du über jede dieser Bibelstelle Bibelwoche oder wenigstens eine Verkündigung halten. So gewaltig ist es. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Er hat uns vom Einfluss des Teufels völlig gerettet. Der Teufel hat keine Macht mehr über uns. Epheser 1, 17 bis 19. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Vollerkenntnis seiner selbst. Erleuchtet die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er sagt, wenn du glaubst, werden gewaltigste Dinge ausgelöst, und zwar gewaltigste Kraftwirkungen in dich hinein. Das ist alles da. Und 2. Korinther 4, 13 setzt der Höhepunkt, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Das heißt, ich habe den Geist des Glaubens, ich kann glauben. Es ist alles da. Mehr kann Gott gar nicht geben. Es ist alles, 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 mehr als alles da. Und darum sagt die Bibel, 2. Korinther 9, 8, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade, jede, im Überfluss zu spenden, sodass er in allem, was fehlt bei allem? Nichts. Dass er in allem alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Es ist alles Perfektes da. Kolosser 2, 9. Eine der größten Bibelstellen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht. In ihm, in Christus ist die Fülle der Gottheit, der Teil, der für mich vorgesehen ist, vollständig da. Epheser 2, 10. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus. Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Selbst die Werke, alles ist perfekt da. Es ist eigentlich eine totale Erlösung, die vorhanden ist. Das ist alles Realität. Hebräer 4, 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Er sagt, er ist ein Hohepriester. Der hat Mitleid mit uns, mit unserer Schwachheit. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt musst du nur kommen und hinzutreten und du wirst Hilfe bekommen. Und was hier ganz dramatisch ist, er sagt rechtzeitig. Wisst ihr, da gibt's nicht einmal die Möglichkeit, dass was nicht funktioniert. 1. Petrus 1, 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und im 2. Petrus 1, auch Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Da sagt er praktisch, es ist alles da, also mehr kannst du nicht haben, du kannst Gott perfekt dienen in diesem Leben, weil alles da ist. Wisst ihr, das ist dramatisch. Und wenn du Hebräer 10, wo wir vorher gelesen haben, das vollkommene Opfer siehst und du liest dann weiter, dann stößt du auf Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los, von bösem Gewissen, dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Er sagt, du kannst jetzt kommen, du kannst durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum gehen. Warum klappt es denn nicht? Warum nicht? Ist einfach, wird es gleich sehen. Jakobus 1,5. Wenn es aber jemand unter euch Weisheit mangelt, das sind wir alle, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mensch mit geteiltem Herzen, da steht im Grundtext zwei Seelen, unbeständig in allen seinen Wegen. Wisst ihr, er sagt, du kannst bitte, egal was du für ein Problem hast, du kriegst Weisheit von Gott. Aber wenn du zweifelst und nicht im Glauben kommst, passiert schon mal gar nichts. Das ist schon mal ein Grund, aber ich möchte auf einen anderen Grund rausgehen. Hebräer 4,1, eine der größten Verheißungen, die es überhaupt gibt, was die Wiedergeburt bewirkt. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe besteht. Wir haben die Ruhe in Christus. Wir können völlig zur Ruhe kommen, egal was passiert. Und es ist wunderbar, aber Vers 2 sagt, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei dem Hörer nicht mit dem Glauben verbunden war. Sie haben nicht geglaubt. Jetzt kann man ja sagen, warum glaubt der eine, warum glaubt der andere nicht? Warum funktionieren diese Dinge teilweise bei manchem, bei den anderen nicht? Warum ist das nicht so wunderbar, wie es beschrieben steht? Warum ist das nicht unser Normalzustand? Jesus sagt was Furchtbares in Matthäus 23, 37. Er weint, er ist völlig erschüttert über die Stadt des großen Königs, über seine Hauptstadt, über Jerusalem. Und dann sagt er, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen? Das heißt der einzelne Menschen. Wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Jetzt kommen wir zum Problem. Aber ihr habt nicht gewollt. Das Ding ist ganz einfach. Die Lehre, die teilweise über die Reformation kam, vom unfreien Wille des Menschen, das ist eine Falle. Sondern das Problem ist ja ganz anders. Ich habe nicht einen unfreien Wille, sondern ich habe einen Sturkopf, der nicht will, was Gott will. Das ist das Problem. Nicht ein unfreier Wille, sondern mein Sturkopf ist das Problem. Weil ich nicht will, was Gott will, weil ich nicht glaube will, wenn er sagt, weil ich nicht Absonderung will, wo er sagt, weil ich mich nicht hingeben will, wenn er sagt, drum funktioniert es nicht. Es hängt an mir, an meinem Wille, sonst schon gar nichts. Wenn jetzt die Leute noch einreden, du hast ja gar keinen freien Wille. Wer ist dann schuld, wenn ich keinen freien Wille habe? Wer ist schuld? Gott. Von wem kann so eine Idee nur kommen? Vom Teufel. Am Schluss der Offenbarung macht es uns Gott ganz einfach und zeigt uns, wie es wirklich ist. Wisst ihr, diese ganze Ausrede, wo hier der Teufel die Leute so weit bringt, dass sie alles Gott in die Schuhe schieben, statt selber Verantwortung zu übernehmen, das sagt die Bibel, Offenbarung 22, 17. Und der Geist und die Braut sprechen. Das ist die Botschaft vom Heiligen Geist, das ist die Botschaft der Braut der Gemeinde. Komm! Sie sagt zu den Leuten, komm! Jetzt sagt sie nicht, Und wenn du ein Erwählter bist, dann wird dich der Herr herzubringen. Sondern sie sagt was völlig anderes. Und wer hören will, der spreche, komm. Und wenn der dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer will? Er sagt klipp und klar, entweder willst du nicht. Wisst ihr, wenn du die Leute sagst, du hast die Wahl zwischen dem, dass du in die Hölle fährst, die ewige Verdammnis, oder dass du gerettet wirst in der wunderbaren Gegenwart Jesu bist, das kann man nicht beschreiben, wie herrlich das sein wird, Gott der Vater uns die Tränen abwischen wird. Aber ist er, das kannst du den Menschen 100-mal sagen und manchmal schüttelst du den Kopf und sagst, wie kann man so etwas ablehnen? Aber es ist ganz einfach, wenn er nicht will, dann will er nicht. Das ist das Problem. Die Leute gehen nicht verloren, weil Gott sie nicht retten will, sondern sie gehen verloren, weil sie nicht wollen. Und genauso lebt ein Gläubiger im Sieg oder nicht im Sieg. Und das hat nur mit dem zu tun, weil er nicht will, was Gott sagt. Darum hat er keinen Sieg. Wisst ihr, und von daher bin ich der größte Gegner von der Lehre vom unfreien Wille, weil die Bibel nämlich genau das Gegenteil lehrt. Sondern die Bibel sagt im Gegenteil. Ich zeige nachher, da gibt es noch was Wunderbares, eine Doppelschiene. Die sehen wir aber nachher. Johannes 7, 17. Wenn jemand seinen Willen tun will, da steht nicht, wenn jemand seinen Willen tut, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Er sagt, wer will? Jesus hat klipp und klar gesagt, wer will, kann es tun. Wer nicht will, das ist sein Problem. Wisst ihr, und der Herr Jesus hat es ganz einfach gemacht. Die erste Predigt Jesu, die steht in Markus 1, 15 und die ist ganz einfach. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, jetzt kommt der Befehl. Tut Buße und glaubt. Wer aber nicht Buße tun will und nicht glauben will, wird nicht gerettet. Und genauso, wer als Gläubiger versandet ist und nicht Buße tun will und Gott neu glauben will, und zwar, dass er das tut, was Gott vorgibt, dann bricht diese Fülle des Segens, die wir gelesen haben, durch. Wer das nicht will, das akzeptiert Gott. Wisst ihr, Gott ist genau das Gegenteil vom Menschen. Gott zwingt einen Menschen nie, er vergewaltigt ihn nie, sondern er lässt ihm den freien Willen, ob er will oder nicht. Also das ist das Problem. Damit haben wir die Verantwortung. Wir können wollen oder nicht. Gott bietet uns alles an, kostenlos, ihre wunderbare Art und Weise. Wir haben ja die viele Bibelstelle gesehen. Das ist sowas Herrliches. Aber wenn ich nicht will, wisst ihr, ich kann nie zu Gott sagen, ja, du hast mir die Erlösung nicht gegeben, du hast mir nicht geholfen. Das wird alles nicht zählen. Gott hat uns einen freien Wille gegeben, dass wir Ja oder Nein sagen können. Wir können das Wasser des Lebens nehmen, als erste Mal zur Errettung oder als Gläubiger, dass wir alle diese Segnungen genießen können, dass die alle über unser Haupt kommen oder es bleiben lassen. Aber jetzt sagt die Bibel was Furchtbares, was bei Menschen, der Gott nicht dienen will, der sie nicht bekehrt und der unter dem Einfluss des Teufels ist, was bei dem passiert. Epheser 2, 1 bis 3. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Da steht bei Ungehorsam ein Wort, und zwar im Deutschen gibt es das Wort nicht. Das müssen wir erfinden. Und zwar, da steht praktisch, in den Söhnen derer, die sich weigern zu glauben, so steht wörtlich. Das kann ich im Deutschen nicht übersetzen. Also der Ungehorsam kommt daher, da man sich weigert. Man will nicht. Weigern heißt, man will nicht. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen, wisst ihr, geht einmal hin, wenn er neu die Bibel, das Neue Testament durchlässt, guckt einmal nur die Stelle an, wo steht. Wille. Wollen, gewollt, geht einfach einmal hin und guckt euch mal die Stelle an. Da werdet ihr erschrecken, was da steht. Er sagt, indem wir in den Begierden unseres Fleisches praktisch gelebt haben, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Das heißt, der Mensch entscheidet sich, seinen Willen zu tun, das, was sein Fleisch will und seine Gedanken hier hervorbringe. Drum sagt er Jeremia 23, diese falschen Propheten predigen, was in ihrem Herzen drin ist. Sie verkündigt euch ihren Willen. Es ist etwas Furchtbares. Und wir sind so humanistisch, man setzt den Mensch wie so ein kleiner Halbgott auf den Thron und mir wird es ganz schwindelig. Der Mensch ist ein verkommenes Subjekt, ist euch das klar? Der Sündenfall ist etwas Schreckliches und dass der Herr Jesus die Himmel und mehr wie die Himmel, diese Lichtswelt verlassen hat, um uns zu erlösen, ist die größte Gnade. Wenn dann ein Mensch nicht will, Entschuldigung, dann zahlt er dafür den Preis. Und wenn wir unser geistliches Leben im Eigenwille kaputt machen, dann zahlen wir auch den Preis. Nämlich entsprechend wird unser Leben verlaufen. Und dann kommt dann am Schluss, wenn es nicht klappt, immer die, das ist die dümmste Aussage, die ich kenne. Wie kann Gott das zulassen? Wisst ihr, warum er es zugelassen hat? Heute Morgen beim Mahl kam es ein bisschen raus. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir nicht wollten. 2. Könige 5, 11. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er kommt, wird hinzutreten, den Namen des Herrn seines Gottes anrufen, die Hand über mir schwingen. Wisst ihr, ich dachte, meine eigene Vorstellung, mein eigener Wille, ist brutal. Ihr könnt es zum Beispiel angucken, wie das läuft. Also ich möchte euch nochmal eine Regel ans Herz legen. Wenn ihr wissen wollt, was mit dem auserwählten Volk passiert, dann müsst ihr die alttestamentlichen Verheißungen lesen und die alttestamentlichen Prophezeiungen. Neutestamentlich hast du dann das neue Volk Gottes, praktisch das geistliche Volk Gottes. Im Alten Testament hast du das irdische, im Neuen Testament hast du das geistliche Volk Gottes. Und es ist relativ einfach. Am Schluss, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist und wir entrückt werden, dann wendet sich Gott wieder seinem irdische Volk vollständig zu und löst alle Dinge ein. Aber jetzt sind wir in der Übergangsphase. Wir sind derzeit in Hesekiel 36 bis 39, wo Gott Israel wieder zurückbringt. 1948, 67 wird Jerusalem zurückerobert, dann kommt Fleisch. Israel ist heute eine der stärksten Technologienationen, wenn nicht gar die stärkste auf dieser Welt. Ich weiß nicht, was stärker ist, Beersheba oder Silicon Valley in Amerika. Ich glaube eher Beersheba. Die sind dann alle über. Israel ist mindestens die viertstärkste Militärmacht der Welt. Also Hesekiel ist schon so weit, dass der Körper ist so da, was noch fehlt, ist der Geist, die Wiedergeburt. Die kommt erst bei der Wiederkunft Jesu. Dazwischen, wenn sich ein Jude bekehrt, gehört er zum Leib Christi. Dann wird er in einem Geist seinem Leib getauft. Und jetzt müsst ihr mal gucken. Die Bibel sagt nämlich etwas ganz Interessantes. Sie sagt, dass das Land Gott gehört. Wisst ihr nochmal, wir müssen das ganz anders sehen. Das ganze Land da unten im Nahen Osten gehört Gott. Es gehört sonst gar niemand. Und der gibt es, wem er es will. Und der hat es Israel gegeben. Jetzt müssen wir mal die Grenze sehen. Damit gehört ganz Jordanien, alles hier, ein Großteil von Syrien gehört alles zu Israel, der Sinai, mindestens bis zum Bach Ägyptens. Wisst ihr, und jetzt ist was Interessantes. Wenn ihr jetzt seht, wenn jemand Gott glauben will, dass es so ist, dann ist das wunderbar. Guckt einmal her, welche zum Beispiel Präsidenten, die sich ja nur Vorstufe, nur der Prophetie, haben denn überlebt oder sind an der Macht geblieben oder wieder an die Macht gekommen? Alle die, die kein Land hergegeben haben, weil das Land nämlich Gott gehört, das kannst du nicht hergeben. Alle, die es hergegeben haben, sind entweder abgewählt worden, sie wurden durch ein Attentat umgebracht oder sie haben wie Sharon einen Schlagerfall bekommen, das heißt, Gott hat eingegriffen, hat sie hinweggetan. Wisst ihr, das sind so Dinge, wo du einfach siehst, wenn du Gott glaubst und das tust, was er will, dann ist die ganze Fülle der Segensspur, alt- und neutestamentlich da. Wenn du nicht willst, das akzeptiert Gott, aber dann zahlst du den Preis. Das ist jetzt nur ein Musterbeispiel. Apostelgeschichte beschreibt ja auch diese praktischen Abläufe und Geschehnisse. In Apostelgeschichte 7, 39, da wurde uns erzählt, dem unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und wandelten sich mit ihrem Herzen nach Ägypten. Wisst ihr, die Bibel sagt nicht, die waren nicht gehorsam, sondern sie sagt, sie wollten nicht gehorsam sein. Wisst ihr, die Bibel betont es immer wieder. Du willst oder du willst nicht. Alttestamentlich, neutestamentlich, entweder willst du oder willst du nicht. Hebräer 3,18 ist ein Beispiel für diese Weigerung zu glauben. Und Weigerung heißt immer, wisst ihr, ihr müsst einfach kindlich einfältig denken. Guckt die Kinder an. Bei Kindern siehst du genau, sie wollen oder sie wollen nicht. Siehst du sofort. Warum sagt man, oder hat man früher, hat es ja Bücher gegeben, altdeutsche Trotzkopf und so. Die Alten kennen die Bücher. Das ist einfach hier der Eigenwille, der ist bei einem Kind schon massiv da. Jetzt sagt er hier, welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten. Also sie kriegen die nicht, wenn ich denen, die sich weigerten, zu glauben. Also er sagt, nicht die nicht glauben konnten, sondern die sich weigerten. Du willst oder willst nicht, das ist nämlich das Problem. Hier hast du die Leute aus Israel, die sich weigern zu glauben. In Apostelgeschichte 14,2 hast du die Leute aus den Heiden, also aus den nicht jüdischen Nationen, die sich weigern zu glauben. Da heißt, die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Jetzt haben die noch die Heide angesteckt und dann letztendlich passiert das Gleiche, dann hat die Heide der Aufstand. Das könnt ihr in der Apostelgeschichte sehen. Da gab es immer Leute, die sich geweigert haben zu glauben. In Athen, auf dem Areopag. Es gibt tausend Gründe, warum man sich weigern kann zu glauben. Und das sind letztendlich die Juden gewesen, es sind die Heiden gewesen, es sind die Gläubigen gewesen. Hebräer 4,11 sagt nämlich, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, die Ruhe in Christus, völlige Erlösung, damit nicht jemand als gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Und da steht wieder dieses nicht übersetzbare Konstrukt, wo es heißt, dass jemand als gleiches Beispiel derer, die sich weigern zu glauben, zu Fall kommt. Wissen Sie, es ist immer das Gleiche. Es ist so, man will nicht. Israel wollte nicht, die Heide wollten nicht und letztendlich die Gläubiger wollten nicht. Und immer wenn man nicht will, dann passiert's. Jetzt darf man die Leute nicht einseifern und einlullen und ihnen weismachen, du hast keinen freien Wille, och du Armer, du kannst doch gar nichts dafür, von wegen. Die Bibel sagt klipp und klar, entweder bist du gehorsam und du willst oder du willst nicht und dann zahlst du den Preis. Das sind Wahrheiten, die will man nicht hören, man will die Leute ja schön tun. Jeremia 23, 16, das ist ja das berühmteste Kapitel über falsche Prophetie. Da sagt die Bibel, so spricht der Herr der Heerscharen, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch, die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkünden sie und nicht, was aus dem Mund des Herrn kommt. Sie wollten nicht das prophezeien, was der Herr gesagt hat, sondern was in ihnen drin war. Sie wollten nicht. Das ist einfach Fakt. Dabei sagt Gott in Malachi 3, das muss man einfach nochmal nüchtern sehen, dass Gott hier einen ganz gravierenden Unterschied machen wird, und zwar in der Endzeit. Er wird den vor allem in der Endzeit machen. Dort steht, ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr, aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, da steht im Hebräischen sogar ein Wort, das könnte man auch übersetzen, es ist ein Wahn, dass man Gott dient. Was nützt es uns, seine Ordnungen zu halten? Das heißt, man will Gott nicht dienen. Das ist der Hintergrund. Und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einhergehen. Nun preisen wir die Übermütigen, das kannst du auch übersetzen, die Frechen, glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. So sieht's manchmal aus. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Die wollen, das sind die, die wollen. Und der Herr achtete darauf und hörte es und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient, zwischen dem, der will und der nicht will. Ist so einfach. Also die Bibel ist da so, dass ein Kind es verstehen kann. Und Paulus sagt halt jetzt, dieses Wolle ist ja bei manchen Gläubigen vorhanden. Römer 7, 18, jetzt sagt Paulus etwas Schreckliches. Er sagt, selbst wenn du willst, wenn du bereit bist, Gott zu dienen, gibt's noch eine Bremse, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Das Wollen ist vorhanden, aber er kann es nicht. Das ist ganz einfach, weil er nicht im Geist wandelt, sondern im Fleisch. Wenn du im Fleisch wandelst und dich im Fleisch bewegst, hast du keine Chance. Es funktioniert nicht. Wisst ihr, ich habe vorher gesehen, Epheser 1, 17 bis 19, ich muss es im Glauben anwenden. Man muss glauben, dass zum Beispiel Römer 10, Vers 4, er das Ende des Gesetzes ist. Das musst du wollen, dass das, was die Bibel sagt, stimmt. Dann kannst du nie mehr ins Alte Testament reingreifen und dir die Bibelstelle rausholen, die du gern hast. Das machen viele. Nämlich die Bibelstelle, die ihnen nicht gefallen, die holen sie nicht raus. Sondern du musst wollen, dass die Bibel so ist, wie sie sich selber beschreibt. Christus ist das Ende des Gesetzes. Für jeden zur Rettung, zum Heil, zur wunderbaren Erlösung, der glaubt. Ich habe es jetzt in meinen Worten ausgeschmückt. Wisst ihr, du musst aber glauben, dass es so ist. Aber jetzt sagt die Bibel halt was. Wisst ihr, die Bibelstelle steht in der Regel nicht auf die Spruchkärtlein drauf für Silvester, wo bloß die schöne Bibelstelle draufsteht. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Also, an der Stelle heißt, nicht ich, Christus. Ich muss das wollen, nicht ich, sondern er. Und das ist ja das, was der Mensch nicht will. Jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Stelle. Das ist eine der raffiniertesten Bibelverdrehungen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Philipper 2, 15. Wisst ihr, beginnt bei 13 schon, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Dann sagt er, jetzt musst du alles tun ohne Murren, ohne Bedenken, du musst unsträflich, du musst lauter sein. Aber er sagt hier, Gott ist es, der das Vollbringen wirkt, das Wollen. Dann kommen die Leute und sagen, siehst, ich kann ja gar nicht wollen, er muss es wirken. So kann man natürlich die Bibel auch lesen, aber man kann die Bibel auch anders lesen. Man liest nämlich, was davor steht, dann steht da was völlig anders. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, die Gehorsamen. Denn Gott ist es, der in euch, den Gehorsamen, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Er wirkt es letztendlich das Wollen nur, wenn du gehorsam bist. Und dazu musst du zuerst einmal den Willen haben, gehorsam zu sein. Versteht ihr? Die Stelle, die wird immer ganz locker als Alibi genommen. Ich kann ja gar nicht, von wegen. Du kannst nicht, weil du nicht gehorsam sein willst. Versteht ihr? So sagt die Bibel. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich möchte euch nur ein paar Stellen zeigen, alttestamentlich. Ein Mann, der wollte. Wisst ihr, wer wollte? David wollte. Wisst ihr, wer nicht wollte? Salomo. David wollte. Salomo hat halb gewollt. Weil er bloß halb wollte, hat er sich 1000 Frauen genommen. Er hat nicht gewusst, dass eine schon reicht, ihn zu Fall zu bringen. 1000, mit dem hat er nicht gerechnet. Wisst ihr, wenn eine Frau götzedienerisch war und dir die ganze Zeit in die Ohren liegt, ich will mein Götze, ich will mein Götze, ich will mein Götze, das reicht schon. Aber wenn dir 1000 von morgens bis zum Abend vorheulet, ich will der Baal, ich will hier die Aschera, was willst du denn machen? Ich habe den verstanden. Entweder schickst du die fort oder du fliehst. Beides hat er nicht gemacht, dann ist er untergegangen. Aber David, der wollte. Psalm 5, 8. Und zwar, er sagt dann, ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten in deinem heiligen Tempelgewand. Er will anbeten. Er sagt nicht, ich anbete, wenn es über mich kommt, wenn der Geist über mich kommt. Sag, ich will, schwille. Psalm 9, 2. Das geht wie ein roter Faden durch. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will alle deine Wunder erzählen. Ich will mich freuen und frohlocken in dir. Ich will deinem Namen Lob singen. Ich will mich freuen. Die Gläubigen kommen zu mir, ich habe keine Freude. Entschuldigung, die Bibel sagt, entweder willst du Freude haben oder nicht. 18,2. Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Ich will ihn lieben, das ist eine Willensentscheidung, das ist genau so. Ich sage es mal hart, Liebe eurer Ehe ist eine Willensentscheidung. Wenn du nach den Gefühlen gehst, ja, was denkt ihr, wie ich mich fühle? Ich habe heute Nacht, schätze ich, 4 Stunden geschlafen. Ja, was denkt ihr, wie ich mich fühle gerade? Jetzt fühle ich mich nur gut, jetzt wartet mal, bis ich nachher eine halbe Stunde auf dem Stuhl sitze, wie ich mich dann fühle. Dann kommt der Ellenbogen von meiner Frau. Schon wieder eingeschlafen, hat sie ja recht, gell? Psalm 22, 26. Es geht nicht nach Gefühl, sondern nach Wille. Und die Bibel ist hier ganz, ganz nüchtern sachlich. Und zwar, sie geht davor aus, da steht, ich will meine Gelübde erfüllen. Ich will es tun. Ich will den Herr lieben. Ich will ihm dienen. 32, 5. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Ich will sie ihm bekennen. Wisst ihr, da steht nicht, du musst jetzt warten, bis du fühlst, dass du es bekennen kannst. Du musst warten, bis der Geist über dich kommt. Wo steht das? Da steht eiskalt. Ich will. Psalm 39, 2. Das Alte Testament ist also unser Muster geschrieben, da man sieht, wie man vorgehen soll. Ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will aufpassen. Psalm 45, 18. Ich will deinen Namen verkünden unter allen Geschlechtern. Ich will Zeugnis geben für den Herr Jesus. Wisst ihr, das ist hier gemeint. Psalm 50, 15. Und rufe mich am Tage der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Und jetzt kommt der Haken. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und mein Wort verwirfst. Wisst ihr, das ist ein Riesenproblem. 50 und 51 wird es noch viel dramatischer. Vers 15, da sagt dann er, nachdem er Buße getan hat, er hat das jetzt aufgehoben, was ich jetzt gerade gelesen habe. Er hat es aufgehoben. Er hat nämlich Buße getan. Ihr müsst den Psalm 51 ganz langsam lesen. Und jetzt sagt er was? Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren. Ich will. Wisst ihr, das ist eine Willensentscheidung. Psalm 66, 16. Du kannst nie sagen, ich bin nicht selber verantwortlich. Kommt her, hört zu, ihr alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er meiner Seele getan hat. Wisst ihr, ich kann es wollen oder bleiben lassen. Das ist meine freie Entscheidung. Psalm 77, 11, ganz dramatisch. Und ich sage, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten getroffen hat. Ich will es akzeptieren, wie Gott mich führt. Ich will es akzeptieren, dass ich im Beruf eventuell die Kündigung kriege. Ich will es akzeptieren, dass ich krank werde. Ich will es akzeptieren, dass den Menschen, den ich gern heiraten will, dass der mich nicht will. Wir wissen, das sind ja Dinge, das ist ja nicht so nix. Aber ich sage, Herr, du weißt, was das Beste für mich ist. Ich akzeptiere, was du tust und nicht, was ich will. Aber ich muss das wollen. Ich will akzeptieren, dass du mir die Verhältnisse und alles vorgibst, wie du willst. Das ist die Frage, ob ich mir das gefallen lasse, ob ich will. Ich will hören, was Gott der Herr reden wird. Wisst ihr, die Leute sagen, die Bibel redet nicht zu mir. Ja, da musst du dich ernstlich fragen, willst du überhaupt hören, was er sagt? Willst du ihm zuhören? Mit der Konsequenz, dass wenn du es begriffen hast, dass du es tun musst? Das ist die Frage, ob man will. Wenn man nicht will, passiert halt gar nichts. Psalm 101, 2. Ich will Acht haben auf den vollkommenen Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit lauterem Herzen wandeln im Innern meines Hauses. Ich will ganz privat, im Innern des Hauses, ganz privat, letztendlich vor ihm Acht haben, was ich tue. Wisst ihr, wenn mich gar niemand sieht, habt ihr euch schon mal überlegt, wie viel wir tun, nur dass die Leute es sehen? Boah. Selbst der Nachbar. Wäre sieht schön, wenn es dir völlig egal ist, was ein anderer denkt. Das wäre doch schön, oder? Aber da brauchen wir einen starken Charakter. Psalm 119, 15. Ich will über deine Befehle nachsinnen. Ich will das Wort Gottes denkend lesen. Ich will lesen, was geschrieben steht. Wisst ihr, ich bin in alle diese Verführungen in meinem Leben als ganz junger Gläubiger, der keine Ahnung hatte, hereingekommen, nur weil ich nicht nachgedacht habe, was da steht. Ich habe es einfach überlesen, habe das angenommen, was man mir vorgekaut hat. Hätte ich nachgesonnen, das habe ich dann angefangen, da bin ich ruckzuck rausgekommen. Psalm 119, 115. Ich will die Gebote meines Gottes befolgen. Ich will zu Deutsch gehorsam sei. Wisst ihr, merkt ihr etwas? Will. Macht's wirklich mal, lest mal, wenn ihr die Bibel lest und achtet auf das Wollen generell. Und der Jesus sagt klipp und klar, ich habe euch wie eine Henne ihre Küken. Das ist was Wunderschönes, wenn die Flügel über die breitet. Ich will euch beschützen, will euch behüten, will euch durchbringen. Wunderbar. Aber ihr wollt ja nicht. Wisst ihr? Wie schrecklich, wenn du in deiner Verbitterung dann sagst, warum lässt Gott es zu? Und Gott sagt in Wirklichkeit, ich hätte dir 100% geholfen, aber du willst ja nicht. Warum? Weil du willst das, was du willst, nicht was ich will. Das ist nämlich das Problem. Dramatisch. Hesekiel 3,27. Aber wenn ich zu dir reden werde, so will ich deinen Mund auftun, dass du zu ihnen sagen sollst. Schaut jetzt die Bußbotschaft. So spricht Gott der Herr. Wer hören will, der höre. Wer es aber unterlassen will, der unterlasse es. Sie sind ein widerspenstiges Haus, sagt die Bibel. Das heißt, ihr müsst euch einfach etwas ganz klar vergegenwärtigen. Gott lässt mir und dir völlig die Freiheit, ob du willst oder nicht willst. Er manipuliert uns nicht. Du musst selber entscheiden, ob du willst. Ich habe jetzt ein Gespräch gehabt mit jemandem, der seelsorgerlich Rat wollte. Aber das Gespräch war relativ hart und relativ schnell vorbei, weil derjenige sagt zu mir, ich weiß nicht, ob ich will. Na, ich sage, Entschuldigung. Weißt du, wenn so kommst dann und sagst, ich weiß ja gar nicht, ob ich will, dann kann ich dir ganz klar sagen, du willst nicht. Da ging es darum, eine unsaubere Situation zu beenden. Wenn du nämlich willst, dann weißt du, dass du es willst. Wenn du es aber nicht willst, dann kannst du ja immer sagen, ich weiß ja nicht, ob ich will. Ach, so ein Geschwätz. Ich weiß nicht, ob ich will. Versteht ihr? Dasjenige tut mir leid. Aber es ist schrecklich, wenn der Mensch so weit kommt, dass er sagt, ich weiß nicht, ob ich will. Da muss ich euch enttäuschen, ich weiß eigentlich immer in der Regel, was ich will. Ich will manchmal Dinge, die nicht gut sind. Ich war früher so, dass ich nachts um 12 Uhr einen Kartoffelsalat aus dem Kühlschrank wollte und das war nicht sehr gut. Habe ich aber gewusst, aber ich wollte, ich konnte jetzt nicht sagen, oh, mein Fleisch ist so schwach, ich brauche das jetzt für meinen Körper. Sagt man ja gern, gell? Nee, ich wollte jetzt den Kartoffelsalat essen, versteht ihr? Offenbarung 2 und 3, ihr müsst mal lesen, wer da will, dann nehmt das Wasser des Lebens umsonst, steht die Offenbarung. Und dann steht, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt einfach übersetzt, wer will, kann hören. Wer nicht will, der hört nicht. Samuel sagt, rede, dein Knecht hört, sagt er klipp und klar. Aber wenn man nicht will, dann hört man auch nicht. Wisst ihr, es hängt eigentlich alles davon ab, wie mein Herz aufgestellt ist, ob es bereit ist, hier das zu wollen, was Gott sagt, oder ob ich einfach nicht will. Stur bin. Mir ist aufgefallen, dass der Mensch sturer ist, als man denkt. Matthäus 12,50 sagt der Jesus, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, also ihn tun will, der ist mir Bruder, Schwester, Mutter. Wer will? Wisst ihr, Johannes 9,31 zeigt es nochmal, wenn man das tun will, was dann passiert. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Und du kannst ihn nur tun, wenn du ihn tun willst. Das war der Blindgebot. Jetzt kannst du ja sagen, naja, ich bin so verwirrt und bin so in Anfechtung, dass ich es wirklich selber manchmal nicht mehr weiß. Ist überhaupt nicht schlimm. Hebräer 4,12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, sowohl Mark und Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn du mit ehrlichem Herzen das Wort Gottes aufschlägst und willst, dass Gott zu dir redet, dann sagt er dir glasklar, wie du innerlich aufgestellt bist, ob du willst oder nicht. Das erkennst du relativ schnell. Es geht also ruckzuck, wenn du willst. Wieso? Jetzt muss man es halt wollen. Matthäus 6,33. Ich könnte euch schöne Beispiele mit Namen sagen. Mei aber nicht. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Recht Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dass ihr mit Gott in Ordnung seid, dann wird Gott für alles andere sorgen. Warum betteln dann die Gläubigen? Warum geht sie hin, sammelt Geld ein mit Putzeimern? Macht sie. Warum winkt man immer mit dem Geldbeutel? Warum? Weil sie nicht wollen. Sie wollen nicht das, was der Jesus hier sagt. Sie wollen nicht zuerst nach dem Reich Gottes trachten, das ist die erste Sünde, und sie glauben nicht, was der Herr Jesus sagt, wenn sie das nämlich tun, dass er dann der Rest tut, und dann greift man zum Fleisch, und dann zahlt man den Preis. Und ich habe diese Leute, die das getan haben, finanziell untergehen sehen. Man hat sie dann des Diebstahls, sprich des Betruges, überführt. Und das am Schluss eines Lebens, das man nicht einmal sagen kann, dass nicht ein gewisser Segen von Gott aufgewiesen ist. Ist das nicht dramatisch? Aber es kommt, weil man nicht glauben will, was Gott sagt. Ist er? Vater unser, wie oft wird das runtergeleiert? Die Leute haben ja keine Ahnung, was sie sagen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Entschuldigung. Merkt ihr, was für eine Lästerung ist, was da mit dem Vater unser betrieben wird? Wenn es da runtergeleiert wird, bei jeder Gelegenheit, auf dem Friedhof oder bei einer Hochzeit oder in der Kirche, da steht eiskalt, du bittest Gott, dass der Wille Gottes so radikal geschieht, bei dir persönlich wie im Himmel. Das musst du wollen. Aber die wollen das ja gar nicht. Römer 12, das hohe Lied vom Wille Gottes. Also wo ich nicht mein Wille durchsetze, sondern akzeptiere, was er tut. Das geht gar nicht so einfach. Da steht nämlich, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also der erste Schritt, den ein Mensch tun muss, dass er wirklich von ganzem Herzen Gott dient. Er muss glauben, was hier geschrieben steht. Er muss es wollen, dass er sich Gott als Opfer, als Ganzopfer, wisst ihr, was man mit einem Ganzopfer gemacht hat im Alten Testament, lest 3. Mose 1, das haben wir verbrannt. Da ist nichts davon übrig geblieben. Genau das meint die Bibel. So musst du dich Gott auf den Altar legen. Zu Deutsch, mach mit mir, was du willst. Das musst du aber wollen. Wisst ihr, das reicht nicht, wenn du sagst, du musst es wollen. Mach mit mir, was du willst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das heißt, denkt nicht wie diese Welt. Management, Erfolgsdenker, Event. Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Einstellung. Erlaube Gott, dass er deine Einstellung verändert. Hebräer 4,12 durchs Wort Gottes. Und dann sagt er, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die Bibel sagt praktisch, es ist überhaupt kein Problem, den Wille Gottes zu erkennen. Wenn man will. Wenn man will, ist das kein Problem. Wenn man die Bedingungen erfüllt, ist das kein Problem. Epheser 5,17, das fängt viel vorher an. Auch ganz einfach. Darum seid nicht unverständig. Ja, wer ist unverständig? Das erklärt die Bibel. Sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Die Bibel sagt praktisch, jeder Gläubige, der nicht nach dem Wille Gottes fragt, ist unverständig. Das soll ich mir vorstellen. Du musst praktisch sagen, nicht ich, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Jetzt musst du ihn aber suchen. Und Römer 12 sagt, wenn du die richtige Herzenshaltung hast, dich hingibst, das Richtige tust, dann verändert Gott zum Beispiel durch Bibellese deine Gesinnung und beginnt bei dir das Herz so zu gestalten, dass du der Wille Gottes vollständig erkennst. Epheser 5,17 ist hier zentral, aber es kommt nachher nochmal eine Stelle im Epheser, die ist noch zentraler, aber da kommen wir nachher drauf. Kolosser 1,9. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Ja, was bittet die? Entschuldigung, was beten wir für den anderen? Wenn du hörst, was die Leute für eine Fürbitte wollen, die haben meistens den Wunsch nach Fürbitte, wenn sie Probleme haben. Mach ja auch. Aber da steht was völlig anders. Da ist Fürbitte, dass ihr erfüllt werdet, mit der Vollerkenntnis seines Willens, in aller geistlicher Weisheit und Einsicht. Da sagen sie praktisch, du sollst bitte, dass du Vollerkenntnis seines Willens bekommst. Und zwar geistlich, mit Einsicht, so dass es vollkommen geistlich bei dir zur Realität wird. Das sollst du bitten. Und nicht nur für dich, sondern für andere. Ich bin jetzt 45 Jahre gläubig, ich habe noch nie gehört, dass das jemand gesagt hat, man soll das für ihn beten. Und ich werde schamrot innerlich, äußerlich nicht, aber innerlich. Ich habe es auch noch nie gesagt. Aber im Prinzip musst du sagen, betet für mich, dass ich voll Erkenntnis des Willens Gottes habe. Zurzeit mache ich das in etwa, wenn meine Dienste, ich bin völlig überbelastet. Ich kann das nicht mehr. Wahrscheinlich Alterserscheinung, vielleicht auch ist wirklich zu viel. Ich habe jetzt angefangen, ernstlich zu beten. Ich habe es schon vor 5 Jahren, wo ich die Rückgratentzündung gesagt habe, habe ich gesagt, jetzt drehe ich dich kürzer. Die Gläubigen sind immer gekommen und sagen, guck mal, dein Programm, jetzt hast du noch mehr, jetzt hast du noch mehr, jetzt hast du noch mehr, jetzt hast du noch mehr. Und ich bin dann immer innerlich zusammengezuckt und gesagt, eigentlich haben sie recht, aber ich will doch. Hat nicht gestimmt. Ich wollte gar nicht. Jetzt kam die Phase, wo ich angefangen habe zu beten. Herr, ich will nur noch das predigen, was du willst. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ist oft nicht das, was die Leute hören wollen. Ich gehe nur noch dorthin zum Prediger, wo du willst. Und das habe ich gewollt, beides. Und dann ist eine Veränderung bei mir geschehen, das kann ich niemand beschreiben. Aber jetzt kommt Gott in seiner Gnade, der dir einfach hilft. Dann kam wieder eine neue Konferenz und wieder wollte sie, dass ich dazugehe. Dann ist mir glasklar geworden, du kannst nicht zusagen. Du darfst jetzt nicht zusagen. Wenn du dich selber ernst nimmst und das willst, was Gott will, und du willst wirklich das, dann musst du jetzt die Bremse ziehen. Dann habe ich die Bremse gezogen, ich habe gar nicht reagiert. Interessant war, dann hat man gesagt, ja, wir haben im Prinzip die Konferenz fast so gut wie schon verteilt. Und ich denke, das ist schon mal der erste Hinweis von Gott. Zweiter Hinweis, dann haben sie ein Haus rausgesucht, wo ich von meinem Gewissen her nicht auftreten kann. Weil das ist eine Gruppe, die ich wirklich bekämpft habe seit 1992. Und sogar Schriften dagegen geschrieben haben, dort soll ich auftreten. Entschuldigung, geht ja nicht. Ich konnte von meinem Gewissen her nicht. Da ist der Herr so wunderbar, nachdem ich wollte, kam plötzlich die Hilfe vom Herrn. Und in dem Moment, wie ich bereit war, der Wille Gottes zu tun, zu sagen, ich will jetzt, dass du raussuchst, wo ich hingehe, prompt bringt er mir 2 so große Hürden, wo ich wirklich guten Gewissen sagen konnte, ich kann nicht. Das habe ich definitiv abgesagt. Es war für mich interessant. Ich habe es das erste Mal gewollt. Versteht ihr? Mit dem Mund 1000-mal schon gewollt. Oh, ich werde jetzt bremsen und alles wunderbar und so. Aber in dem Moment, wie ich wollte, das war innerlich ein Wollen. In dem Moment hat Gott eingegriffen. In dem Moment kam die Hilfe. Jetzt kam auch ganz klare Weisung, Römer 12, was ist der Wille Gottes? Ich habe mich als Ganzopfer auf den Altar gelegt, habe gesagt, wenn du willst, mach ich nichts. Ich sage ab, ich bin bereit. Und in dem Moment, wie ich das gemacht habe, hat Gott sofort mich der Wille Gottes erkennen lassen, dass nämlich falsch ist, wenn ich es tun würde. Ich wusste plötzlich, dass es richtig ist. Interessant, meine Frau genau das Gleiche gesagt. Dann kommt aber ihre Ehe, das Doppelzeugnis, wo beide es ganz genau gleich sehen. Das ist wunderbar. Aber jetzt kommen wir zum Haken. In den 5 Jahren vorher, wo ich genau die gleiche Einstellung hatte, aber innerlich im letzten Winkel meines Herzens nicht wollte, wisst ihr, was passiert ist? Nix. Im Gegenteil, wisst ihr, was passiert ist? Ich wage es ja kaum zu sagen, es ist schlimmer geworden. Schlimmer geworden. Ich bin ein Spielball von Dritten, von anderen geworden. Ich bin Sklave geworden. In dem Moment, wie ich wollte, und was wollte ich denn? Ich wollte nur das Gleiche, was Gott will. Ich wollte seinen Wille tun. Ich habe gesagt, meine Interessen, meine Zielsetzungen, was ich gern hätte, ich will es nicht mehr. Wenn du sagst, mach gar nichts mehr, die Entscheidung habe ich sehr schmal gefällt, wo ich die Rückgratentzündung hatte, aber nicht in letzter Konsequenz, wo ich wieder gesund war, ging es wieder weiter. Aber in dem Moment, wie du den Wille hast, ganz konsequent, jetzt will ich das, was du willst, du entscheidest, nicht mehr ich, dann kommt sofort die Hilfe Gottes, dann wird sofort Römer 12 Realität. Wisst ihr, was dann nämlich passiert? Die Bibel sagt dort ja hochinteressant, wenn ihr diese Haltung einnimmt, also die erste Haltung ist, aufs ganz Opfer zu bringen. Die zweite Haltung ist, nicht denke wie diese Welt. Die Welt denkt ja, wenn ich da nicht hingehe, habe ich keinen Einfluss. Das ist Welt. Und das dritte, sich erneuern zu lassen, dass er dir durch zum Beispiel Bibelstudium systematisch beibringt, was gilt. Wenn du die 3 Dinge tust, dann passiert was Hochinteressantes. Dann sagt die Bibel, dann wirst du den Wille Gottes erkennen. Sie sagt das 100%, also Selbstverständlichkeit. Lest einmal Römer 12, diese ersten 2 Verse. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass du den Wille Gottes erkennst. Das hat mich völlig fasziniert, wie Gott es gemacht hat. Er hat mir der Wille Gottes so klar gezeigt, dass ich, selbst wenn ich jetzt noch hinterher umgefallen wäre und gewollt hätte, nur noch mit einem schlechten Gewissen hätte dagegen gehen können. Er hat es so gesetzt, dass ich gar nicht mehr konnte. Ist das nicht herrlich? Wenn du willst. Und so ist bei aller Erlösungswahrheit. Wenn du willst, funktioniert. Wenn du nicht willst, passiert nichts. Wisst ihr? Und dann sagt man, oh, diese gewaltige Erlösung, und du musst den Gläubigen sagen, was sie haben. Maja. Du musst ihnen sagen, was sie für eine wunderbare Stellung in Christus haben. Maja. Das nützt überhaupt nichts, wenn jemand nicht das tun will, was Gott sagt. Wisst ihr, wenn zum Beispiel die Bibel sagt, die Epheser 1, 17 bis 19, du musst durch den Heiligen Geist Erleuchtung haben, nicht dein Studium, dass du das studierst, sondern er muss dich erleuchten, das musst du wollen, was in dir drin ist. Du darfst natürlich nicht denken, vielleicht offenbart er mir was, was da drin ist, was ich gar nicht will. Da ist ja dein Maß des Glaubens drin, was du tun sollst. Da ist deine Gnadegabe drin, mit was du dienen sollst. Da ist dein Arbeitsfeld drin, da ist alles drin. Und wenn du das nicht willst, dann kommt auch nichts. Aber wenn du das willst und dir das gefallen lässt, dann greift Gott sofort ein und zeigt dir den Wille Gottes. Und was mich fasziniert, die ersten drei Punkte stimmen, dann hast du kein Problem mehr, den Wille Gottes zu erkennen, Vollerkenntnis und zu tun. Ich lese dazu Hebräer 10, 36. Ganz wichtige Stelle. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Wisst ihr, jetzt kommt ein ganz neuer Gedanke. Jetzt sagt die Bibel praktisch, wenn du nicht bereit bist, deinen Wille, dem Wille Gottes unterzuordnen, das heißt, du musst das Gleiche wollen, wie Gott will, dann wirst du die Verheißung nicht realisieren können. Weißt du, da kannst du hundertmal sagen, ich glaube das, ich weiß das, es ist alles wunderbar. Aber wenn du nicht als dritter Punkt der Wille dazu hast, wird nichts passieren. Und das ist der Grund, warum es bei vielen nicht passiert. Die Leute sagen, ich weiß doch alles. Ja, ich weiß das, ich weiß das. Wie oft sagen Leute, ich weiß, und es passiert nichts. Das ist ganz klar. Ich muss es wollen. Weißt du, wenn der Paulus sagt, ich bin euer Musterbeispiel, da steht im Griechischen Mimetai, also ab mich nach, sogar bis in die Mimik, Gestik in allem, ab mich völlig nach, wenn man es jetzt ein bisschen überzogen sagt. Und er sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Lebe ich, so lebe ich dem Herrn, sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Zu Deutsch, du kannst mir machen, was du willst, Herr Jesus. Es ist mir völlig egal, ich lebe dir, mach mit mir, was du willst. Wisst ihr, wenn ich das mache und will, dann passiert's. Wenn ich es aber nicht will, dann kann ich diese Wahrheit in Bücher schreiben. Da hat Männer schon wunderbare Bücher geschrieben, aber sie haben es nicht getan. Wunderbar gepredigt, aber sie haben es nicht getan. Wisst ihr, Realität, dass es bei mir wirksam wird, völlig egal, ob jemand predigt oder ob er Zuhörer ist, ob er es tut, was er für eine Berufung hat, das spielt keine Rolle. Aber in dem Moment, wie ich es wirklich will, passiert etwas, dann wird die Verheißung Realität, dann passiert es. Sobald ich den Wille Gottes wirklich will und tue, passiert es. Weil, jetzt kommen wir zu der Epheser-Stelle, die ich vorher gemeint habe, und die kommt hochinteressanterweise an einer Stelle, wo ich sie nie vermutet hätte, die kommt kurz vor der Waffenrüstung. Epheser 6, 6, da sagt er, dass man praktisch als Sklave, als Knecht, den leiblichen Herrn, da kannst du jetzt sagen, meinem Arbeitgeber in der heutigen Zeit, in anderen Ländern wirklich dem Sklaven, Treiber, dem Herrn, dienen oder gehorchen soll, das ist ja mehr sogar wie dienen, gehorchen soll nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte oder Sklaven des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Jetzt erklärt er warum. 7. Dient, da steht Duloyo, als Sklave, dient, als wirklicher Sklave, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Wisst ihr, was das heißt? Das bedeutet praktisch, ich muss den Wille Gottes tatsächlich von ganzem Herzen tun wollen. Es reicht nicht nur, dass ich will, sondern es reicht nämlich gar nicht, dass ich nur will, sondern ich muss von ganzem Herzen es wollen. Und ich muss mir auch bewusst sein, dass ich im Zweifel in Kollision komme mit Menschen. Ich muss sagen, der Wille Gottes ist höher wie das, was Menschen sagen. Weißt du, Beispiel, mein Chef kommt in die Schalterhalle rein, Telefon, will jemand mein Chef. Ich war per Du mit ihm, deckt die Hörer ab und sagt, hey, der Kunde will dich. Mit dem schwätze ich nicht. Sag, ich bin nicht da. Draußen sind die Lügner. Entschuldigung, ich sage es mal ganz hart. Wem gehorche ich jetzt? Deinem Chef oder Gott? Man braucht ja nicht primitiv sein. Ich habe dann innerlich zum Herrn geschrien, was soll ich machen? Ich kann ja nicht zu dem Kunde sagen, früher habe ich sogar mal gemacht, der will sie nicht. Ist ja, das ist ja dumm, aber ich kann das nicht. Wenn ich jetzt wirklich Gott mehr gehorche wie Menschen, dann muss ich sein Wille tun. Also habe ich die Hörer abgedeckt, habe zum Herrn geschrien. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich wollte von ganzem Herzen das, was Gott will, habe ich die Hörer abgedeckt, kam sofort die Gebetserhörung. Wisst ihr, was passiert ist? Was ganz einfaches. Mir kam ein Gedanke. Ich habe die Hörer abgedeckt gelassen, habe meinen Chef angelächelt und habe gewartet, bis er zur Tür raus ist. Ich habe ja gesehen, dass er unterwegs ist zur Tür. Dann habe ich gewartet, bis er zur Tür raus ist. Wo sie zu war, habe ich der Hörer mal gesagt, Entschuldigung, er ist gerade rausgegangen. Das war die Wahrheit. Ich brauche doch der Kundin nicht sagen, der will sie nicht. Ich habe nur gesagt, er ist gerade rausgegangen, ich kann Ihnen nicht geben, aufgelegt. Wisst ihr, dann greift Gott ein. Wisst ihr, das ist mir klar geworden. Sobald ich den Wille Gottes tue und tun will von ganzem Herzen, dann übernimmt er die Verantwortung und greift ein und hilft mir. Aber es muss von ganzem Herzen sein. Die Bibel sagt hier von ganzem Herzen und nicht die Menschen. Sondern er. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe mal Schonbezüge fürs Auto machen lassen. Da war ich so dumm, jung, naiv, frisch gläubig, sagt er, brauchst du Rechnung? Ich so, ich brauche keine Rechnung, ich bin ja keine Firma, bin daheim. Wo ich daheim war, war mir klar, der hatte ich gerade mit der Mehrwertsteuer über den Tisch gezogen. Ja, da musst du hingehen und sagen, Entschuldigung, jetzt brauche ich doch eine Rechnung. Dann sagt er, dann ist es teurer. Dann muss ich sagen, dann ist halt teurer. Ich muss Gott gehorchen, nicht den Menschen. Und ich muss bereit sein, sein Wille zu tun, von ganzem Herzen. Und nicht das, was die Menschen sagen. Dann greift Gott ein, dann hilft er mir, dann zeigt er auch, was sein Wille ist. Und wenn ich will, dann funktioniert auch letztendlich die Erlösung. Weil die funktioniert immer nur, wenn ich will. Und zwar, wenn ich will, von ganzem Herzen. Und wenn ich nicht das, was die Menschen sagen und mir, ich sag's mal, vorkaut, sondern das, was der Herr sagt. Und da gibt es eine furchtbare Bibelstelle, Lukas 19, 27. Doch jene meine Feinde. Jetzt lesen wir die Bibel wie ein Kind. Wer sind die Feinde Gottes? Wer sind die Feinde Jesu Christi? Die nicht wollten, dass ich König über sie werde. Die Bibel sagt klipp und klar, wenn jemand nicht will, dass der Jesus über ihn herrscht, ist er ein Feind Jesu. Aber es ist doch anders, oder? Bringt sie her und erschlagt sie von mir. Da kannst du manche Dinge erklären, die im Reich Gottes auch passieren. Gott ist hier konsequent. Merkt ihr, was er tut? Er akzeptiert meinen Willen. Ich muss den Preis zahlen, aber er akzeptiert meinen Willen. Was ist es für eine katastrophale Lehre, den Leuten beizubringen, du hast keinen freien Willen? Letztendlich steuert dich Gott, ja Entschuldigung, billiger geht's ja nicht mehr, oder? Wenn die Bibel sagt, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, wer ist dann verantwortlich, ob er das Wasser des Lebens nimmt? Ich. Das erste Mal jemand, ob er sich bekehrt, Gott ist bereit, jeden zu retten, er bietet das Heil jedem an, aber wenn der es nicht will, wird ihn Gott nicht zwingen. Das ist die sündhafte Lehre des Calvinismus, dass sie lehrt, Gott zwingt die Menschen. Und dass sie gleichzeitig lehrt, wenn jemand will, dann akzeptiert es Gott nicht, sondern lässt ihn trotzdem in die Hölle gehen. Das ist eine vollkommen falsche Lehre. Sondern Gott akzeptiert mein Wille, er hat mir einen Wille gegeben. Und er akzeptiert, was ich hier letztendlich selber von meiner Persönlichkeit her will. Darum sagt er in Offenbarung 22, 17. Und das ist eine der letzten Bibelstellen von der ganzen Bibel. Er sagt, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Also die Braut muss das Gleiche verkündigen, die Gemeinde. Und wer es hört, der spreche, komm. Wer es hört, wer hören will, wer hören will, der hört. Wer nicht hören will, so weit kommen wir dann gar nicht, dass der es hört. Weil wer nicht hören will, den wird Gott nicht zwingen. Gott wird dich nicht zwingen, dass du beim Bibellesen seine Stimme hörst, wenn du nicht hören willst. nur ein Beispiel, ist ja völlig profan und völlig lächerlich. Aber trotzdem, mir hat vor 31 Jahren hat mir ein mir lieber Bruder, mit dem ich mich dann später an meinem 40. Geburtstag leider auseinanderdividiert habe, weil er wollte was anderes, ich war ihm zu hart. Der hat mir ein Andachtsbuch geschenkt, da ist noch seine Originalkarte drin. Und ich habe das Andachtsbuch immer in den Schrank reingestellt. Und nach über 30 Jahren, innerlich habe ich den Impuls von Gott, nimm das Buch. Habe ich gedacht, naja, kann ja nichts schaden. Dann habe ich angefangen zu lesen, habe ich plötzlich gemerkt, vielleicht bin ich jetzt erst reif, das, was er mir damals geschenkt hat, zu hören. Das Buch ist plump, radikal, total. Also das ist ein Buch, wo man heute eigentlich niemand mehr zum Lesen gibt. Richtig brutal. Der sagt, wenn du so denkst, dann kannst du aufhören. Gott wird dich nicht hören. Gott lässt dich ins Leere laufen. Wenn du so, also es geht die ganze Zeit so. Also da wirst du nicht erbaut, sondern da läufst du immer rum. Aber es ist wunderbar. Am Schluss bist du doch erbaut, weil er dann nämlich die Wahrheit sagt. Wisst ihr, aber das ist genau das. Du musst hören wollen. Jetzt war ich plötzlich bereit, auf dieses Buch zu hören. Wo ich früher immer gesagt habe, wisst ihr, jetzt war ich bereit zu hören und der Wille Gottes zu tun. Plötzlich funktioniert's. Und drum sagt er, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dann kommt die Fülle des Heiligen Geistes. Galater 5,16. Wandelt im Geist, so werdet ihr praktisch alles, was vom Fleisch kommt, ich sage es in meinen Worten, nicht vollbringen. Du musst aber im Geist wandeln wollen. Ich habe jetzt Erfahrung gemacht. Ich habe immer das Beispiel erzählt vom Friseur, das Zeitung. Dann habe ich gebetet, ich danke dir, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Dann wollte ich es nicht mehr. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen gekriegt, weil ich habe immer gesagt, es ist schwierig, wenn die Leute ihre Konserve erzählen. Wenn sie 20 Jahre lang ein Erlebnis erzählen, dann muss ich immer fragen, haben sie kein Neues? Ich hatte kein Neues. Und ich habe dann nicht einmal ein schlechtes Gewissen gekriegt, sondern mir war es einfach klar, dass es nicht sauber ist. Und dann kam Erfechtung, Versuchung. Ich habe es jetzt ein paar Mal, habe ich es probiert, ganz radikal. Dann habe ich gesagt, so, jetzt machen wir ernst. Jetzt will ich. Dann habe ich was festgestellt. Warum habe ich das, ich danke dir, Herr, dass ich mit dir gekreuzigt bin, jetzt nehme ich das an und dann will ich das nicht mehr. Warum habe ich das nicht getan? Ich bin dann dahinter gekommen. Wisst ihr, warum? Weil ich sie Wirklichkeit wollte. Ich war so hinterhältig Gott gegenüber. Ich habe es gewollt. Ich habe ein frommes Mittelchen drüber geworfen, aber wenn ich ganz ehrlich war, habe ich es ja gewollt. Ich wollte es gar nicht ablehnen. Das hat einmal ein Missionsleiter zu mir gesagt, weißt du, wie es mit dem Geld ist? Wenn die Leute sagen, braucht ihr Geld? Dann darf ich ja nicht sagen, ja. Dann sagt er, innerlich läuft bei mir Folgendes ab. Ich sage, nein, gib her, gib her, gib her, sagt er. So ist das. Du sagst, ja, Herr, ich will das gar nicht, aber in Wirklichkeit will ich es trotzdem. Das ist das gespaltene Herz. Und dann bin ich einfach hingegangen und gesagt, so, wenn ich jetzt bete, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin, dann schließt das mit ein, dass ich nicht mehr will. Ich habe es nicht gefühlt. Bin einfach hingegangen und gesagt, ich will es nicht mehr. Ich sage, Herr, ich danke dir, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Wisst ihr, was passiert ist? Es hat funktioniert. Ich habe es ein paar Mal probiert. Es funktioniert immer. Sobald du willst und bereit bist, den Wille Gottes zu tun und ihn dann auch tust, indem du dich firm mit Christus gekreuzigt hältst, kommt sofort die Antwort Gottes. Du erkennst, was der Wille Gottes ist und die Erlösung beginnt sofort in der nächsten Sekunde total zu wirken. Aber an was hängt es dann? Gott hat alles getan. Was ist das für ein Drama? Er hat alles getan und seine Gläubige, seine Brautgemeinde will nicht. Sie will gar nicht, was er getan hat. Schon zu Drama. Lass mich zusammenfassen. Gott zwingt uns nie, nie. Er zeigt uns alles in seinem Wort klar und eindeutig auf. Und dann lässt er uns ganz frei entscheiden, ob wir wollen oder nicht. Wisst ihr, darum habe ich am Anfang die viele Bibelstelle gelesen, dass man mal sieht, was wir für ein Reichtum haben, wie wir Herrlichkeit der Erlösung haben. Aber in dem Moment, wie ich nicht die Bedingungen will, bei den Herrlichkeit steht ja oft eine Bedingung, die wir glauben zum Beispiel. Du musst den Glauben annehmen. Wenn ich das nicht will, dann passiert halt nichts. Das heißt, ich muss gehorsam sein. Und das ist ja das, wo die Bibel sagt, er wird es wollen und vollbringen, wirken, wenn du gehorsam bist. Wenn du nicht gehorsam bist, wirkt er gar nichts. Und die erste Willensentscheidung ist, dass ich die Willensentscheidung fällt, gehorsam zu sein, Sklave zu sein. Wenn das passiert, und er zeigt uns ja auch die Konsequenzen auf, was das bedeutet, wenn das passiert, dass ich so vorgehe, dass ich wirklich will und mich auf sein Wort stelle und dann auch will, dann habe ich auch keine Ausrede. Dann funktioniert's, dann passiert auch was. Und da komme ich nicht mehr auf die Idee, dass ich sage, du musst meinen Wille schaffen, oder dass ich auf die Idee komme und sage, ich weiß nicht, ob ich will. Ich habe dann so ein bisschen Revue passieren lassen bei den Erlebnissen und habe dann gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte nie das, was Gott wollte. Ich war zu feig, das Gott zu sagen. Ich habe es dann einfach nicht getan. Aber inzwischen habe ich festgestellt, du kommst nie zur Ruhe, wenn du nicht Gott gegenüber ehrlich bist. Du musst sagen, Herr, ich will. So wie der Mann gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, ich will, hilf meinem Nichtwillen. Kannst du genauso beten. Erbarme dich, dass ich will. Und in dem Moment, wie wir bereit sind, gehorsam zu sein und das zu tun, dann geht's wie beim David. Ich will anbeten, ich will loben, ich will mich freuen, ich will dich lieben, ich will meine Versprecher einhalten, ich will meine Sünde bekennen, ich will auf meine Zunge aufpassen, ich will Gott bezeugen und verkündigen, ich will Buße predigen, ich will erzählen, was er in mir getan hat, ich will Gottes Entscheidungen akzeptieren, ich will hören, was Gott sagt, ich will privat ein stiller Kämmerlein sauber sein, ich will über Gottes Befehle nachdenken, ich will seinen Willen von ganzem Herzen tun. Ja. Ist euch klar, dass man jetzt nur noch eine einzige Bibelstelle lesen kann am Schluss von so einer Untersuchung von einem biblischen Thema? Offenbarung 22, 17. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn ich jetzt nachher daher sitze, ich habe Schulmäppchen da, da sind Farbstifte drin. Wisst ihr, was ich dann mache? Ratet mal. Ich mache das Wort, das ist schon rot unterstrichen, ich mache das Wort, wer da will, mache ich knallerot. Dass ich nie mehr über die Stelle drüber lesen kann, ohne dass mir das ins Gesicht springt. Es hängt alles davon ab, ob du willst. Wisst ihr, er hat alles getan, ich reagiere nur. Aber wenn ich nicht will, passiert gar nichts. Ich möchte beten. Ja, Jesus, du warst bereit, den Wille des Vaters zu tun, auch in Gethsemane. Du hast gebetet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wie oft sind wir gerade umgekehrt? Wir sagen formell nach außen und auch vielleicht sogar mit unserem Verstand, wir wollen den Wille Gottes tun, wir wollen gehorsam sein, wir wollen die Verheißung, wir wollen alles. Aber im tiefsten Herzen wollen wir es nicht. Gib uns alle einfach Gnade zu wollen, und zwar von ganzem Herzen, dass wir deinen Wille tun wollen von ganzem Herzen, dass wir so auch die Verheißungen erleben und dass es geschieht und dass es keine Theorie mehr ist und dass du, wenn du siehst, dass wir unseren Wille mit deinem Wille gleichschaltet, einfach unsere Kapitulation, unser Ja zu deinem Amen, dass dann das Ganze geschieht. Und du weißt, wo jeder von uns steht. Ich bitte dich einfach, Herr Jesus, erbarme dich unserer.